ARD Sounds.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast.
Diesmal mit dem Hafenreport und unterschiedlichen maritimen Themen. Wir erzählen unter anderem, worüber die beiden norddeutschen Regierungschefs, Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, bei ihrer Delegationsreise nach Polen zum Thema Zusammenarbeit der Häfen gesprochen haben. Wir stellen ein neues Mare-Buch vor mit dem schönen Titel Heldinnen der Meere. Und wir blicken voraus auf den Hamburger Hafengeburtstag in 3 Wochen und stellen den Mann vor, der sich bei einem der Highlights beim legendären Schlepperballett ums Organisatorische und die Choreografie kümmert. Das und mehr heute im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3728. Ich bin Petra Vollquarzen. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
5 Tage, 3 Länder. Zum ersten Mal waren Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU und Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD in der vergangenen Woche gemeinsam auf einer Auslandsreise. Zusammen mit Abgeordneten aus beiden Landesparlamenten und einer etwa 60-köpfigen Delegation aus Wirtschaft und Wissenschaft ging es nach Polen, Litauen und Lettland. Eine der Kernfragen: Wie können sich die Häfen vor Cyberangriffen schützen? Annika Sepöhr hat die Reise der Regierungschefs begleitet.
Danzig. Aus norddeutscher Sicht sind die Häfen dort und im nahegelegenen Gdingen wichtige Partner der Zukunft im Ostseeraum. Neu ist, es geht weniger um Konkurrenz zwischen Häfen. Lennart Kienau von der Hamburger Hafenbehörde HPA.
Wir haben in der Vergangenheit ja immer geguckt, was sind die eigentlich als Konkurrenzhäfen ja auch untereinander betrachtet. Und jetzt bei den Themen, die wir jetzt bei dieser Reise auch adressieren und die jetzt halt insbesondere natürlich nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sehr viel präsenter sind, sind das keine Felder, in denen wir in Konkurrenz zueinander stehen, sondern wo es hauptsächlich um Kooperation geht.
Was Kienau meint, sind sogenannte Störfälle. Cyberangriffe zum Beispiel. Oder irgendwo fällt auf Hafengebiet großflächig der Strom aus. Der Geschäftsführer des Seehafens Kiel, Dirk Klaus, formuliert es so: Danzig, Gdingen, Kiel, Hamburg. Die Häfen haben alle die gleichen Probleme und Herausforderungen. Zum Beispiel hunderte Drohnenflüge, jeden Monat aufs Neue. Bei vielen von ihnen ist unklar, wer sie steuert.
Wir haben ja auch die Situation, dass wir Werften, Hafen direkt in der Innenstadt haben. Wir haben auch die Herausforderung mit Drohnenflügen, mit Cyberangriffen, GPS, Störsignale. Und es ist gut, da den Dialog anzufangen, wie man diese Sache angeht.
Einen Dialog beginnen, erste Bande knüpfen, um Vertrauen zu schaffen, damit sich die Häfen im Krisenfall schnell und eingespielt unterstützen können. Das soll das Ziel sein. Erstmal geht es aber um Basics. Lennart Kienau von der HPA.
Wenn ein Hafen nicht so funktioniert, wie er müsste, dann muss ein anderer einspringen. Und das ist, glaube ich, das, was wir hier in erster Linie miteinander besprechen. Die Kontakte einfach nochmal intensivieren und einfach noch zu wissen, wen rufe ich denn eigentlich an, wenn was ansteht. Ich glaube, das sind neben den ganzen inhaltlichen Themen fast das Wichtigste, dass wir darüber im guten Austausch sind.
Bei der Delegationsreise von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Hamburgs erstem Bürgermeister Peter Tschentscher wurden keine konkreten Vereinbarungen zur stärkeren Zusammenarbeit zwischen den norddeutschen und polnischen Häfen geschlossen. Vielmehr sollte die Reise einen Rahmen setzen und an Expertinnen und Experten aus der Region signalisieren: Vernetzt euch, baut Partnerschaften auf. Das ist gewünscht und wichtig für die Resilienz der Häfen im Ostseeraum. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher.
Die Welt ist härter geworden, sie ist konfliktreicher geworden. Und es geht um einen Kampf auch der Regime. Es geht um Demokratie und Freiheit für Europa. Und deswegen sind uns Partner in Polen und im baltischen Raum wichtiger als andere, die unter anderen Werten arbeiten und vielleicht auch mit anderen Zielen in der Welt unterwegs sind.
Für Hamburg und Schleswig-Holstein gehört die Ostsee zu den wichtigsten Regionen für den Containerverkehr. Mehr als 1,5 Millionen Einheiten sind nach Angaben des Hamburger Senats im vergangenen Jahr in der Ostsee transportiert worden. Polen ist beim Containertransport auf dem Seeweg der viertgrößte Partner für den Hamburger Hafen, nach China, den USA und Singapur. Mehr als 10% des polnischen Containerhandels laufen über Hamburg, oft über die Häfen von Danzig und Gdynia. Das bedeutet, es lässt sich gutes Geld verdienen mit Gütern, die aus Polen in Hamburgs und Schleswig-Holsteins Häfen umgeschlagen und in die Welt weitergeschickt werden. Oder wie Lennart Kienau von Hamburgs Hafenbehörde HPA es formuliert.
Das Potenzial gerade in der dynamischen wachsenden Wirtschaft in Polen ist natürlich da. Und da wollen wir gerne dazu beitragen, selbstverständlich als Hamburger Hafen, da eben auch, wenn es um die Warenströme geht, daran mitzuwirken, dass das klappen kann.
Um wie viele Containereinheiten es genau geht, das beziffert Kienau von der Hafenbehörde nicht.
Die Nordhäfen wollen künftig enger mit Polen zusammenarbeiten. Ein Beitrag war das von Annika Sippel. Das Treppenviertel in Blankenese ist ein besonderer Ort. Immer wieder herrlich anzusehen, die Häuser am Elbhang, die verwinkelten Gassen, die vielen Treppen. In vielen Reiseführern wird das alles längst beschrieben. Jetzt aber ist das Treppenviertel auch ein Instagram-Star. Dorit Stiefelhagen, die dort noch gar nicht so lange wohnt, filmt regelmäßig von ihrem Balkon und teilt die Videos dann in den sozialen Medien. Da sieht man dann zum Beispiel, wie gerade vor kurzem die Kap San Diego nach dem Werftaufenthalt zurück nach Hamburg kommt oder wie ein Lotse per Leiter vom Containerschiff auf das Lotsenboot übersteigt oder das Auslaufen von Kreuzfahrtschiffen. Mittlerweile haben die Blankenese Diaries schon eine beachtliche Fangemeinde. Merle Weißer hat die Macherin getroffen.
Sie hat das halbe Treppenviertel voll im Blick. Dorit Stiefelhagens Wohnung thront über dem weißen Viertel am Elbhang.
Jedes Mal, wenn ich quasi auf den Balkon komme, merkt man sofort, wie man entschleunigt. Man kommt zur Ruhe. Gerade wenn man auf die Elbe schaut, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Gedanken, die man im Kopf vom Tag hat, gerade wenn man auch arbeitet, einfach so ein bisschen, sage ich mal, mit wegfließen.
Dorit ist seit knapp einem Jahr im Treppenviertel zu Hause. Und nicht nur das, der alte Ortskern ist Kulisse für ihr Blankenese Diaries, ihr Instagram-Account. Im Vergleich zu schnell geschnittenen Bildern und der sonstigen Reizüberflutung auf Social Media setzt die 32-Jährige den Fokus auf ruhige Aufnahmen und sanfte Musik.
Die Videos sollen an sich nichts auslösen. Und genau das ist, glaube ich, der Grund, warum sie so gut ankommen, weil sie nichts von einem wollen. Sie strahlen Ruhe aus und jeder kann kommen, sich die anschauen und wieder gehen.
Vor einem Jahr zieht Dorit gemeinsam mit ihrem Partner Moritz in die Dachgeschosswohnung, mitten ins Treppenviertel. Die Marketingangestellte findet ein neues Zuhause und beginnt, ihre neuen Einblicke auf Social Media festzuhalten.
Das, was man gerade in Großstädten so ein bisschen, sage ich mal, überhört, das kann man hier nicht überhören, das Vogelgezwitscher. Was kann man hier auch vor allem nicht übersehen? Die Tiere, die Katzen, die dir entgegenkommen, der Igel, der dir auf dem Weg runter zum Strand entgegenläuft. Das sind alles so Szenarien, die man in der Großstadt, sage ich mal, in seinem Trubel mit dem Lärm und allem drumherum übersieht.
Ihre knapp 30.000 Follower eint genau diese Sehnsucht. Nach Ruhe, Atmosphäre und lokaler Identität. Und auch in der direkten Nachbarschaft bleibt Dorits digitales Tagebuch nicht unbemerkt.
Ich habe bislang durchweg nur positives Feedback erhalten. Sei es vielen Dank, ich wollte einfach nur mal wirklich Danke sagen. Schöne Grüße vom Söllberg. Oder komm doch mal in unser Strandhaus hier am Strandweg im Sommer vorbei. Wir haben den schönsten Blick auf die Elbe. Oder auch sowas wie, bist du nicht die Blankenese Diaries? Ja, die finde ich.
Dorit macht das Treppenviertel zum kleinen Instagram-Star. Denn Blankeneses Ortskern bleibt ein Moment zum Durchatmen. Ob vor Ort oder auf Social Media.
Das Treppenviertel bei Social Media. Falls Sie Instagram nutzen, die Videos von Dorit Stiefelhagen finden Sie unter Blankenese Diaries. Ein verlassenes Segelschiff auf dem offenen Ozean. Das Logbuch abrupt abgebrochen, die Fracht unberührt. Die Mary Celeste gilt als eines der berühmtesten sogenannten Geisterschiffe. Vor über 150 Jahren, 1872, wurde das Schiff auf halbem Weg zwischen den Azoren und Portugal auf dem Atlantik treibend entdeckt. Von der Crew keine Spur. Warum die Mary Celeste dort trieb, was an Bord geschehen ist, all das ist bis heute ungeklärt. Ein neuer Podcast der NDR-Kollegen in Kiel begibt sich jetzt nochmal auf spannende Spurensuche. Denn unter den verschollenen Seeleuten waren auch zwei Brüder von der Insel Föhr. Mary Celeste, das Geheimnis des Geisterschiffs, so heißt der NDR-Podcast, Isabel Breitbach stellt ihn vor.
Föhr und Seefahrerlegenden. Dass es da den ein oder anderen Zusammenhang gibt, dafür muss man auf dem Friedhof von Süderende nicht lange suchen. Diese Geschichte beginnt mit einem rätselhaften Grabstein.
Uwe Johann Lorenzen, geboren 1939. Aber das Todesdatum fehlt ja. Und unter dem Namen ein Segelschiff, dessen Heck von einer Lupe vergrößert wird. Interessant.
Bente Faust von Honig und Gold ist der Host des Podcasts und gewissermaßen Fachmann, wenn es um abenteuerliche Geschichten von der Nordseeinsel Föhr geht. Im Podcast Föhr nach New York hat er die Auswanderergeschichte seiner Großeltern erzählt, auch eine Co-Produktion mit dem NDR. Und jetzt ist die von Uwe Lorenzen an der Reihe, denn schnell stellt sich heraus,
das Schiff auf Uwes Grabstein, das ist dieses berühmte Geisterschiff. Es heißt Mary Celeste. Und wurde 1872 mitten im Atlantik gefunden. Es segelte auf westlichem Kurs, allerdings ohne eine Menschenseele an Bord. Bis heute weiß niemand, was genau passiert ist. Die Mannschaft gilt seither als vermisst. Dazu gehören auch die Brüder Volkert und Boy Lorenzen von der Insel Föhr.
Die Brüder von Uwes Großvater. Seit seiner Jugend will Uwe wissen, was mit ihnen passiert ist. Als sein Vater 1994 stirbt, erbt die Familie auch Bücher, Unterlagen und Fotos von Volkert und Boy.
Mein Bruder wollte den ganzen Krempel nicht. Er sagt, Uwe, nimm das mit. Dann habe ich das mitgenommen, das wenige, was da war. Und dann habe ich mich gesagt, Uwe, das willst du mal richtig auf den Grund gehen. Aber mal richtig.
Seit Jahrzehnten ist der gelernte Tischler jetzt auf Spurensuche und hat auch in Archiven in Amerika, London oder Gibraltar suchen lassen. Dorthin hat die Mannschaft der Dei Gratia die verlassene Mary Celeste damals gebracht. Und das Bergungsverfahren landet dort auch vor Gericht. Der Staatsanwalt Frederick Sully Flood wittert ein Verbrechen.
Am 22. Januar schreibt er einen dreiseitigen Brief an die zuständige Handelsbehörde in London. Darin erklärt er, er habe Beweise für ein Gewaltverbrechen gefunden. Blutspuren auf einem Kurzschwert und am Segel. Dazu ein manipuliertes Alkoholfass.
Seine Theorie, die Mannschaft, also auch die beiden Führer Volkert und Boy Lorenzen, seien Meuterer und Mörder. So geht die Geschichte um die Welt. Aber der Staatsanwalt hat Beweise unterschlagen. So war zum Beispiel auf dem Kurzschwert nur Rost, kein Blut. Trotzdem spekulieren immer mehr vermeintliche Experten. Schreiberlinge aus aller Welt berichten über Mord und Meuterei auf der Mary Celeste. Und auch ein junger Arzt namens Arthur Conan Doyle, der später als Verfasser von Sherlock Holmes weltberühmt wird, tobt sich an der Geschichte des Geisterschiffs aus. Seemannsgarn, das die Erzählungen darüber bis heute prägt. Gut 150 Jahre später machen sich neben Uwe Lorenzen und der Fering-Stiftung auch die Podcast-Crew von Honig und Gold und der NDR auf die Suche nach der Wahrheit. Und dann ist da noch eine andere Frage, die sie bewegt, erklärt Daniel Hautmann.
Warum machen Menschen das? Warum fangen sie an zu spinnen, wenn es keine Lösung gibt? Machen wir ja alle. Wir fangen an zu lügen, wir denken uns was aus, wir sitzen am Lagerfeuer und kriegen eine halbfertige Geschichte, spinnen sie mal zu Ende. Also wir haben ja irgendwie Freude dran, irgendwas passiert da im Gehirn. Und es scheint in unserer Natur zu liegen, dass wir wirklich eine Lösung finden wollen, ne? Und wenn sie ausgedacht ist.
Der Podcast basiert auf historischen Quellen. Dass die Ereignisse auf naheliegenden Vermutungen aufgebaut werden, kommt auch hier vor, aber nur dann, wenn keine historischen Belege zu finden waren. Und der Soundtrack zum Podcast, der setzt auch den beiden Seeleuten aus Utersum ein Denkmal.
Two Lost Brothers, zwei verlorene Brüder. Bente Faust, einer der Macher des neuen NDR-Podcasts über das Geisterschiff Mary Celeste, hat diesen Soundtrack geschrieben. Bente Faust kommt von der Insel Föhr und lebt und arbeitet als Musiker, Komponist und Produzent in Hamburg. Die Podcast-Folgen Mary Celeste, das Geheimnis des Geisterschiffs, finden Sie bei ARD Sounds. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. 3 Wochen sind es noch bis zum Hafengeburtstag. Und dann kommt auch ein Schiff zu uns in den Hafen, das schon länger nicht mehr zu Gast in Hamburg war. Die norwegische Dreimastbark Staatsrat Lehmkuhl. Volker Börkewitz vom Verein Tall Ship Friends Deutschland, der kennt das Schiff gut und ist schon mehrere Male darauf mitgesegelt.
Zunächst einmal ist es eine Bark, genauso ein Typ wie die Gorch Fock der deutschen Marine. Also 2 rar getakelte Masten, Fockmast, Hauptmast und einen Besanmast. Etwas länger als die Gorch Fock, das Schiff ist beheimatet in Bergen in Norwegen, seit 1923. Jedoch, es wurde nicht in Norwegen gebaut, sondern im Deutschen Kaiserreich. 1914 in Bremerhaven auf der Tecklenburg-Werft in Geestemünde. Damals wurde dieses Schiff beauftragt von dem Deutschen Schulschiffverein und trug den Namen Großherzog Friedrich August.
Nach dem Ersten Weltkrieg kam das Schiff dann als Reparationszahlung nach England und später dann nach Norwegen. Heute gehört die Staatsrat Lehmkuhl einer Stiftung und wird immer noch als Schulschiff genutzt. Gerade kommt die Staatsrat Lehmkuhl von einer Weltumsegelung zurück. Bei der One Ocean Expedition waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Bord. Während der Reise wurden Wasserproben gesammelt. Die Expedition war Teil der UN-Dekade der Meeresforschung. Jetzt also der Besuch zum Hamburger Hafengeburtstag. Man kann sich das Schiff ansehen und auch noch mitfahren beim Feuerwerksturn am Sonnabend oder zur Auslaufparade. Was, Volker Börkewitz vom Verein Tall Ship Fans, ist denn für Sie ganz persönlich das Faszinierende an dem Schiff?
Mich persönlich fasziniert an dem Schiff sein historisches Erscheinungsbild, was vom Äußeren her bis auf einige technische Antennen und der Radaranlage, aber so doch seit 1914 sich nicht geändert hat. Im Gegensatz dazu sind die Innereien des Schiffes, sprich die Maschinenanlage, alles, was im Maschinenraum ist, die technischen Sicherheitseinrichtungen, alles, was dazugehört, immer auf dem allerneuesten Stand.
Nach dem Hafengeburtstag segelt die Staatsrat Lehmkuhl dann von Hamburg aus zurück nach Hause, nach Bergen, mit Gästen an Bord. Interessierte konnten sich einbuchen für eine 6-tägige Reise. Einer, der als Gast mitsegelt, ist Ingo Siert. Er arbeitet im Hamburger Hafen, ist 48 Jahre alt und ist in seiner Freizeit und im Urlaub schon auf verschiedenen Großseglern gesegelt. Jetzt also auf der Staatsrat Lehmkuhl. Was reizt ihn daran?
Zum einen, dass man das Meer, den Wind, die Wellen so hautnah miterleben kann. Und zum anderen auch die Möglichkeit, überhaupt auf so einem alten Traditionsschiff mitzusegeln. Das ist schon eine ganz besondere Sache.
Und was erwartet ihn da an Bord? Die Gäste sind komplett eingebunden in den Bordalltag.
Wir werden alle in 3 Wachen eingeteilt, von 0 bis 4 Uhr, 4 bis 8 Uhr und 8 bis 12 Uhr, um das Schiff auch nachts im Segelbetrieb zu halten. Unter Deck die Schlafmöglichkeiten, das wird in Hängematten sein. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wie das sein wird. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die Möglichkeit auch besteht, auf dem Schiff hoch in die Takelage aufzuentern.
Super spannend, wenn auch nur was für Menschen, die keine Höhenangst haben. In diesem Jahr Gast beim Hamburger Hafengeburtstag die norwegische Dreimastbark Staatsrat Lehmkuhl. Der nächste Hamburger Hafengeburtstag rückt näher und mit ihm ein Moment, auf den sich viele jedes Jahr besonders freuen, das Schlepperballett. Wenn die Schiffe auf der Elbe wieder scheinbar spielerisch im Takt tanzen und hin und her schunkeln, dann steckt dahinter jede Menge Planung, Erfahrung und ein gutes Gespür für Wasser und Maschine. Antonia Reif hat den Hafenlotsen getroffen, der das Schlepperballett Jahr für Jahr plant und organisiert.
An der Schlepperbrücke Neumühlen liegen die Kraftpakete des Hafens und warten auf ihre Einsätze. Rund um die Uhr ziehen und drücken sie die großen Containerschiffe durch den engen Hamburger Hafen. Einmal im Jahr lassen Schlepperkapitäne wie Christoph Behrens die Kolosse tanzen.
Das ist für uns auch immer wieder aufregend. Kurz vorher kommt auch ein kleines Lampenfieber. Wir machen das natürlich auch nicht alltäglich und haben nun mal andere Aufgaben als zu tanzen. Und wenn der Tag dann kommt, ja, sind wir auch aufgeregt und hoffen, dass es alles so klappt. Die ganzen Choreos, die wir dann ganz emsig vorher gelernt haben und uns eingeprägt haben. Wenn dann mal eine Kleinigkeit vielleicht schief geht und dass die Leute nicht merken, ist auch nicht ganz so schlimm. Aber wir geben uns die größte Mühe.
Jahr für Jahr denkt sich der Hafenlotse Götz Beute eine Choreografie aus und stellt die Musik zusammen.
Ja, also auch hier gilt, nach dem Schlepperballett ist vor dem Schlepperballett und man fängt eigentlich die ganze Zeit an und sucht schon Musikstücke zusammen.
Eingängig soll es sein und eine bunte Mischung aus immer neuen Liedern und Klassikern, die jedes Jahr dabei sind.
Also der Anfang ist bei mir immer Harmonia, ne? Als Hamburg-Hymne, das habe ich auch in der Version, die eine ganz tolle Fanfare mit dabei hat. Das ist der Auftakt, da laufen die Schlepper ein, quasi wie die Gladiatoren und nehmen dann Aufstellung vor den Landungsbrücken. Harmonia,
Harmonia. Für den diesjährigen Länderpartner Liverpool hat Beute zum Beispiel You Never Walk Alone ausgesucht. Zu klassischen Walzern sollen die Schlepper dann mit voller Motorenkraft im Takt schunkeln. Vier Schlepper und ein Feuerlöschboot tänzeln dann mit 5 Knoten, also knapp 10 km/h, über die Elbe.
Da muss man natürlich dann auch die ganze Kraft des Schleppers ausnutzen, um wirklich ein Schunkeln hinzukriegen. Damit das schön sichtbar für die Besucher vom Hamburger Hafen Geburtstag dann auch zu sehen ist. Ja.
3000 bis 5000 PS haben die alten Schlepper, die Christoph Behrens und seine Kollegen zum Schaukeln bringen.
Technisch ist jetzt, sag ich mal, die Herausforderung, eigentlich nur so schnell wie möglich vom Backbord nach Steuerbord das Ruder zu drehen. Aber trotzdem natürlich auch synchron wie möglich mit den anderen Schleppern zu bleiben, mit den anderen Kapitänen. Ne?
Welche Pirouetten, Kreise und Passagen getanzt werden können und sollen, plant Lotse Götz Beute weit im Voraus.
Es hängt ja immer ein bisschen davon ab, welche Tide läuft, ob wir starke Strömungen haben oder nicht, ob wir Ebbe oder Flut haben. Und da muss man das Ganze so ein bisschen nach planen, weil ich kann keine Kreise drehen, wenn ich 2 Knoten Strom habe, dann treiben mir die Schlepper irgendwo hin und die sind nicht zu sehen. Also ich kann mehr so statische Übungen fahren wie jetzt dieses Jahr. Da sind wir kurz vor Niedrigwasser, da haben wir einen sehr geringen Strom. Danach sucht man dann die Figuren aus, dann muss man das zeitlich alles mal ein bisschen abschätzen, wie das hinhaut. Dann beginnt man das am Computer oder am iPad, wie auch immer. Da haben wir berufsmäßig ein Programm.
Beute zeigt das digitale Navigationsprogramm mit elektronischer Seekarte. Dort zeichnet er die Schlepper ein.
Jetzt, wenn ich das Ganze plane, dann nehme ich mir, ich kann diese Schlepper als Modelle einmal vorher reintun. Dann stelle ich mir die dahin und dann mache ich meine Figuren alle fertig, lege die einzelnen schön in die Seekarte rein, mache einen Screenshot, beschrifte den ordentlich, lege den ab und so wird dann Figur für Figur fertig gemacht.
Paartanz, Schunkeln, Kreise. Die Tanzanweisungen bekommen die Kapitäne alle vorher. Am Tag des Schlepperballetts, kurz vor der Show, wird einmal der Ablauf auf dem Wasser geprobt. Beute ist dann mit allen über Funk im Kontakt.
Ich versuche das bei dem Schlepperballett natürlich alles dann in Bahnen zu leiten, genauso wie im Berufsleben, wenn wir alle zusammen an einem Schiff arbeiten, dass wir das sicher zum Liegeplatz kriegen. Und ich sage immer, eigentlich weiß ja jeder, was gespielt wird. Und ich gebe dann die Einsätze und versuche, dass das dann immer harmonisch dahin kommt.
Und dann tanzen die Schlepper mit Musik und Feuerwerk über die Elbe, direkt vor den Landungsbrücken, wo Besucherinnen und Besucher, die ganz vorne stehen, auch mal nasse Füße bekommen. Das Spektakel zu jedem Hafengeburtstag.
Und zu sehen ist das Schlepperballett dann am Sonnabend beim Hamburger Hafengeburtstag. Der ist in diesem Jahr vom 8. bis 10. Mai. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und jetzt geht's um eine Kooperation, die längst gute Tradition ist im Museumshafen Övelgönne nämlich. Immer im Frühjahr kommen da junge Leute hin, um eine Woche lang mit anzupacken. Auszubildende der Reederei Hapag-Lloyd, alles angehende Schiffsmechaniker. Und dann heißt es Rost klopfen, schleifen oder flexen. Zu tun gibt es genug, gerade jetzt so kurz vorm Hafengeburtstag. 15 Auszubildende haben auch in diesem Jahr wieder mitgemacht, unter anderem diese drei, Arne, Joel und Alex. Und was haben Sie so alles gemacht in der Woche im Museumshafen?
Ja, wir haben rausgeklopft, wir haben gestrichen, wir haben geflext, wir haben geschweißt auch teilweise.
Kohlekammern, also Kohlebunker gereinigt, Boote neu gestrichen, also alles Mögliche.
Ja, auch sehr viel Rost geklopft, neuen Lack aufgetragen, wirklich unterm Kahn liegen, im Kohlebunker sitzen.
Kohle schaufeln,
viel spannender wie sonst.
Ist auch eine gute Sache, hier mal für den Museumshafen mal was zu machen.
Und auch mal was ganz anderes als die Arbeit, die die Auszubildenden sonst so machen auf den großen Containerschiffen. Im Museumshafen Övelgönne, da lernen sie die alten Schiffe kennen, den Schwimmkran zum Beispiel oder den historischen Dampfschlepper Tiger.
Sonst sieht man sowas nicht wirklich häufig. Die ganze Technik wurde uns ja auch gezeigt, der Motor und so.
Also das Spannendste, was ich fand, war wirklich der Kohlebunker, allgemein das Dampfschiff, der kleine Schlepper. Schon spannend quasi dieses Dimensionsverhältnis. Also wir kennen ja jetzt nur die ganz großen Containerschiffe. Jetzt die kleinen Schlepper, das Feuerschiff, der Kran hier. Zum Beispiel das Dampfschiff, das war damals einer der stärksten Schlepper hier in Hamburg. Und jetzt mittlerweile ist es wirklich so eine geringe Leistung. Man merkt halt den Unterschied zwischen damals und heute.
Für die Ehrenamtlichen im Museumshafen waren die Auszubildenden auch in diesem Jahr wieder eine richtig große Hilfe, sagt Andreas Onischke. Er ist Kesselwärter auf dem Dampfschiff Tiger.
Auf jeden Fall. Die haben großartige Arbeit geleistet die ganzen Tage, über die sie hier an Bord waren. Das hat Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Die waren willig von der Einstellung her. Standen hier auch neben dir und haben gesagt, so, ich habe was fertig, du gib mir was Neues und so, und haben mich einfach Nase gebohrt. Also fantastisch. Das ist eine gute Crew gewesen, die wir hier täglich an Bord hatten.
Gute Sache also und eine wirklich tolle Kooperation zwischen der Reederei Hapag-Lloyd und dem Museumshafen, weil beide Seiten was davon haben, die Auszubildenden und die Crews auf den Schiffen. Ob mit dem Handy, beim Navigationssystem im Auto oder auch im Luftverkehr und in der Schifffahrt. Satellitennavigation ist heute kaum noch wegzudenken. Am wichtigsten ist dabei das amerikanische GPS. Aber in Krisenzeiten werden die GPS-Signale immer häufiger gestört. Das zeigt sich aktuell etwa im Persischen Golf und in der Ostsee. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mit Sitz in Hamburg arbeitet nun an einer Ergänzung. Zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und anderen EU-Ländern im Ostseeraum wird ein landgestütztes Navigationssystem erprobt. Dietrich Lehmann.
Mal sind es nur ein paar Meter, mal auch ein paar Seemeilen, die die Positionsangabe bei einem gestörten GPS-Signal daneben liegt. In jedem Fall ist es kritisch, wenn man glaubt, an einem anderen Ort zu sein, als man tatsächlich ist mit seinem Schiff. Und die Störungen nehmen zu in jüngster Zeit, weiß Jörg Kaufmann, Leiter der Abteilung Schifffahrt beim BSH.
Es ist offensichtlich ein Teil hybrider Kriegsführung heutzutage, eben auch die sichere Schifffahrt stören zu wollen und als ein Mittel dazu Satellitennavigation stören zu wollen.
Dabei unterscheiden Fachleute zwischen zwei Arten der Störung. Beim sogenannten Skimming wird ein falsches Signal vorgegaukelt. Der Empfänger auf einem Schiff wähnt sich deshalb an einem völlig anderen Ort. Das ist technisch komplizierter als das sogenannte Jamming.
Jamming bedeutet einfach nur, ich störe das Signal, was von einem Satelliten aus dem Weltall an Bord des Schiffes kommt. Das sind Signale mit relativ geringer Leistung, die dort von den Satelliten abgesandt werden. Ich kann mit relativ einfachen technischen Mitteln mir einen Störer im Internet besorgen und dieses Signal einfach stören.
Das ist schon eine Weile bekannt und deshalb hat Europa einiges investiert, um unabhängiger vom amerikanischen GPS zu werden. Mit Galileo wurde ein eigenes satellitengestütztes Navigationssystem aufgebaut. Auch das ist potenziell anfällig für Störungen. Seeleute verlassen sich aber nicht alleine immer nur auf elektronische Hilfsmittel, sagt Jörg Kaufmann. Wann immer möglich, sollte man auch klassisch navigieren, etwa mit sichtbaren Landmarken oder indem Kurs und Geschwindigkeit auf der Karte eingetragen werden. Die Position wird also geplottet.
Wir haben gut ausgebildete Besatzung an Bord, die können damit umgehen. Ein Satellitennavigationssystem kann immer auch technisch ausfallen und die Besatzung wissen einfach, wie sie alternativ ihre Position bestimmen können.
Bereits vor der Einführung der Satellitennavigation gab es elektronische Navigation, unter anderem mit Hilfe von Sendern an Land, die Signale ausgeschickt haben. DECA heißt ein System, das unter anderem in Europa eingesetzt wurde, auch in der Luftfahrt. Für die offene See, etwa auf dem Nordatlantik, war bis vor einigen Jahrzehnten LoRaN-C verbreitet.
Mit Einführung der Satellitennavigation wurden viele dieser Systeme abgeschaltet und zurückgebaut. Und nun stellt man fest, dass eben landbasiert terrestrische Positionsbestimmung eine gute Alternative ist.
Deshalb wird ohne viel Öffentlichkeit seit rund 2,5 Jahren im Ostseeraum ein neues landgestütztes Navigationssystem entwickelt und erprobt. Unter dem Projektnamen Ormobus. 13 Organisationen arbeiten da zusammen aus 6 Ländern. Darunter neben Deutschland auch Polen, Estland und Norwegen. Ganz bei Null muss man dabei nicht anfangen, so Jörg Kaufmann vom BSH.
Sondern wir bauen auf bestehende Infrastruktur, Sendemasten oder anderes, was ohnehin an Land schon vorhanden ist. Und diese Infrastruktur rüsten wir nur zusätzlich mit entsprechenden Sendern aus. Und dann ist auch eine Positionsbestimmung darüber wieder sicher möglich.
Die Funksignale, die von Land ausgesendet werden, sind wesentlich stärker als die Positionssignale aus dem All und lassen sich schlechter stören. Tests, etwa auf dem BSH-Schiff DNEB, haben zudem ergeben, dass die Position tagsüber auf etwa 20 Meter genau bestimmt werden kann. Nachts liegt die Genauigkeit etwas niedriger, bei 50 bis 80 Metern. In der ersten Maiwoche sind weitere Tests mit der DNEB geplant.
Wir forschen, wir unterstützen im Moment in Deutschland hauptsächlich das DLR bei der Entwicklung dieser alternativen Positionsbestimmung. Dann muss tatsächlich daraus für den Markt etwas entstehen, die entsprechenden Empfänger für die Schiffe. Auch da begleiten wir als BSH gerne die Hersteller, wenn sie denn da sind, einen Prototypen haben, den vorstellen wollen. Wir können an Bord unserer Schiffe entsprechende Tests durchführen, ob dann eben auch diese Prototypen die Anforderungen erfüllen. Das ist alles die Dienstleistung, die wir als BSH anbieten. Wir sind aber nicht die das kommerziell auf den Markt bringen.
Wann also neben dem GPS und dem Galileo-Navigationssystem wieder ein landgestütztes Pendant auf Schiffen verfügbar ist, das steht noch nicht fest.
Dieser Titel hat uns im Hafenkonzertteam gleich neugierig gemacht. Heldinnen der Meere heißt ein Buch, das gerade im Mare Verlag erschienen ist. Untertitel 16 Frauen und ihr Leben für die Ozeane. Die Autorin Kerstin Ehmer hat das Sachbuch geschrieben und dafür spannende Biografien ganz unterschiedlicher Frauen zusammengetragen. Ich konnte sie treffen, als sie ihr Buch im Literaturhaus an der Alster vorgestellt hat. Alle Frauen, über die sie schreibt, sind auf die eine oder andere Weise mit dem Meer verbunden. Von der griechischen Göttin bis zur Meereswissenschaftlerin, von der Freibeuterin im Mittelalter bis zur Profiseglerin. Ganz am Anfang steht sie, Aphrodite.
Schönste der schönen, kapriziöse Diva im Kanon der griechischen Göttinnen und Götter. Kroch nicht aus dem Schoß einer Frau in die mythologische Welt. Nein, sie wurde vom Meer geboren, genauer vom Schaum der Gischt.
4 Kategorien hat sich die Autorin ausgedacht, um Struktur in die so unterschiedlichen Frauenporträts zu bringen.
Am Strand, nahe der Küste, auf hoher See, am Meeresgrund.
So stehen im Buch Frauen nebeneinander, die Jahrhunderte oder Kontinente trennen und die doch etwas gemeinsam haben.
Beharrlichkeit, irgendwie so ein gewisser Grad von Starrsinn. Die haben sehr viel erkämpft, auch für andere Frauen, ohne das eigentlich zu wollen. Was sie wollten, war ihr Ziel. Sie wollten, was weiß ich, den Kanal durchschwimmen. Sie wollten überhaupt irgendwie Seereisen unternehmen oder. Also jeder hatte irgendwie andere Motive, die alle für Frauen nicht besonders passend waren zu ihrer Zeit. Aber sie haben das eigentlich nie thematisiert. Wir sind einfach ihrem Ruf oder ihrer Berufung gefolgt.
Besonders beeindruckt ist Kerstin Ehmer von der Geschichte von Jeanne de Clisson, geboren im Jahr 1300 in der Bretagne. Als ihre Familie in den Konflikt zwischen Frankreich und England gerät und ihr Mann wegen Hochverrat enthauptet wird, verliert sie alles und ist nicht bereit, aufzugeben.
Sie investierte, was ihr geblieben war, in 3 Koggen und versah sie mit Kastellen, um ihre Bogenschützen zu platzieren. Mit einem Gespür für dramatische Auftritte lief sie den Rumpf dieser Schiffe schwarz streichen und hisste rote Segel. Ikonisches Vorbild für unzählige weitere Piraten und Freibeuter, die in den folgenden Jahrhunderten ihrem Beispiel folgen würden. Auf ihrer Standarte prunkte eine goldene Löwin auf rotem Grund, der Name ihres Schiffes La Vengeance, die Rache.
In Island im 18. Jahrhundert fährt Turidur Einarsdóttir schon als 11-Jährige mit ihrem Vater im Ruderboot aufs Meer. Später übernimmt sie selbst das Kommando an Bord.
Diese Frau war eine der erfolgreichsten Kapitäninnen. Sie hat sich die Fischgründe gemerkt. Irgendwie, es hieß, sie habe sagenhaftes Glück. Ich glaube, dass sie dass sie einfach nur clever war, dass sie sich erschlossen hat, wie Wetter funktioniert, was sehr wichtig war, ob sich aus irgendwie einer kleinen Wolke, ob sie in der nächsten Stunde verschwunden ist oder ob daraus eine Wetterfront entstehen würde. Und ich glaube, dass sie sich das erschlossen hat und deswegen so erfolgreich war. Sie hat was irgendwie an ein Wunder grenzt, irgendwie in mehr als 30 Jahren auf See nicht ein einziges Besatzungsmitglied verloren halt.
Die Liebe zum Meer, das Meer als Sehnsuchtsort, das, sagt Kerstin Ehmer, ist eine noch junge Erfindung. Über viele Jahrhunderte war das Meer vor allem eine Bedrohung.
Niemand ging freiwillig aufs Meer. Das Meer war gefährlich.
Und ist es auch heute noch. Warum sie sich das antut, wurde die französische Seglerin Isabelle Autissier mal gefragt, die bei Regatten immer wieder kritische Situationen erlebt hat.
Es sei das Erleben der ungeheuren, grenzenlosen Macht des Meeres, das sie reizt. Eine Seglerin erkundet den Wind, die Wellen, die Strömung. Ihre Sicherheit hängt davon ab, wie gut sie es versteht, mit dem Wind zu gehen und mit ihm zu spielen. Sie kämpft nicht gegen, sondern mit dem Meer, denn das Meer ist unbezwingbar.
16 Frauen und ihr Leben für die Ozeane. Spannend, sie kennenzulernen. Heldinnen der Meere, das Buch von Kerstin Ehmer, ist im Mare Verlag erschienen. Es hat 224 Seiten und kostet 34 Euro. Falls Sie ein eigenes Boot besitzen, egal ob klein oder groß, Segel- oder Motorboot, ist Ihrs schon wieder im Wasser? Nach den Winterarbeiten und der Zeit an Land wird gerade überall in den Yachthäfen gekrant. Bei uns an der Elbe, etwa im Yachthafen in Wedel, aber natürlich auch an der Ostsee, wo ja auch viele Hamburger Segler ihre Boote liegen haben. Thorsten Philips aus dem NDR-Studio in Lübeck hat sich im Hafen von Neustadt umgesehen, was da so gerade los ist und was sich die Bootseigner für die Saison so vorgenommen haben.
Läuft alles, ja, ne? Sehr gut.
Auf der Wasseroberfläche spiegelt sich die Sonne. Am Hafenufer lassen die Mitarbeiter der Ancora Marina ein Boot nach dem anderen zu Wasser.
Für mich als Hafenmeister ist natürlich immer sehr viel Vorfreude verbunden, weil wenn der Hafen voll ist, ist es schöner, als wenn er leer ist. Und dann geht's endlich wieder los.
Hafenmeister Kim Seemann passt auf, dass die Crew seinen Plan, wann welches Boot wie zu Wasser gelassen wird, zügig umsetzt.
Die kranen jetzt das Boot rein und dann wird der Mast gestellt, Motor betriebsfertig gemacht und dann kann die Saison für den Kunden starten.
Einige Masten ragen schon nebeneinander dem blauen Himmel entgegen. Doch von den 1400 Liegeplätzen sind noch viele unbesetzt. Jetzt wollen alle auf einmal. Logistisch eine Herausforderung für Kim Seemann. Denn wenn irgendwo der Mast klemmt, weil sich eine Schraube verzogen hat, verzögert sich alles.
Das heißt, ich muss alles planen, wo die Boote hinkommen, in welche Halle oder in welche Freifläche. Aber auch da schon berücksichtigen, wann möchten die Kunden nächstes Jahr wieder zu Wasser. Also so einfach mal eben das Boot rausnehmen und irgendwo hinstellen, ist nicht getan.
Immer wieder schaut er deshalb, ob alles an der Hafenkante reibungslos abläuft.
Mit dem Cut, das machen wir dann Freitag. Dann räumt der Kunde unter auf, dann können wir den wegstellen. Und dann hast du wieder ein bisschen mehr Platz im Boote unterstellen.
Jens Eltermann ist einer der Hafenarbeiter. Seit 32 Jahren bringt er mit seinem Anhänger Segelboote und Motorjachten zu dem Kran, der am Ufer steht. Die Gurte des Portalkrans bzw. des sogenannten Marine-Treppenlifts werden unter die Boote gespannt, um sie dann anzuheben und ins Wasser zu lassen.
Da haben wir diese Bänder, wo wir die Boote mit anheben. Ne, Vorteil bei uns ist, dass wir vier unabhängige Hubwerke voneinander haben. Also wir können jeden Gurt einzeln heben. In vielen Marinas ist es so, dass die einen Hohlepunkt haben, wie man so schön sagt, am Autokran. Und wir können also sehr materialschonend die Boote transportieren, bewegen. So, und die setzen wir dann hier rein, nehmen die Motoren in Betrieb. Das machen dann unsere Schlosserjungs.
Einer von ihnen ist Matthias Hoffmann, der die Schiffe auch im Winter repariert.
Oder manche Schiffe hier habe ich auch gemalt oder da mal was repariert. Das ist schon schön, wenn man was heile macht, was vorher kaputt war. Das finde ich ganz gut.
Ein Boot, das der Kran gerade ins Wasser lässt, ist der 10 Meter lange Oldtimer von Sabine und Detlef Kono aus Hamburg. Ein Segelboot, das 6 Knoten schafft.
Es ist ein Gefühl von Freiheit, wenn man draußen ist und die Segel stehen und man düst dahin, das ist wirklich wunderschön.
Man ist wieder draußen, man hat wieder was zu tun, man kommt an die frische Luft, ja, hat seine Beschäftigung.
Die beiden Hamburger fahren viel mit dem Boot auf der Ostsee.
Also die Lübecker Bucht ist also praktisch wie die Außenalster, nur ein bisschen größer, für uns eine wunderbare Spielwiese.
Ganz wichtig ist aber für Sabine Kono ein Termin, den sie an keinem Sonntag verpasst.
Das Hafenkonzert ist sonntags morgens immer dabei. Wir stehen relativ früh auf, auch durch den Hund. Und das Erste, was ich mache, ich höre Hafenkonzert. Das ist immer ganz toll.
Auch Essa und Olaf Klang aus Hamburg lassen ihr Boot zu Wasser. Eine 12 Meter lange Yacht.
Das hat wie jedes Jahr super geklappt. Das ist hier ein super Team, ein ganz toller Hafen.
Der Motor wird nochmal überprüft. Dann kann es losgehen. Olaf Klang freut sich schon auf die erste Fahrt.
Ja, also in 10 Minuten sind wir jetzt hier fertig. Dann fahren wir erstmal raus in die Neustädter Bucht und dann geben wir einmal Vollgas, um zu gucken, wie schnell er dies Jahr ist. Wenn er ans Wasser geht, ist er immer am schnellsten, weil kein Bewuchs dran ist und die Schraube eingefettet ist und so weiter. Also schafft er wahrscheinlich, also letztes Jahr habe ich über 30 Knoten geschafft und im Laufe der Saison wird er immer langsamer.
Es tummeln sich also derzeit wieder viele Hamburger Kapitäne im größten Yachthafen in Schleswig-Holstein. Vom 8. bis zum 10. Mai werden es wohl noch mehr sein, denn dann öffnet in Neustadt in Holstein das Ancora Yachtfestival seine Pforten, eine neue Bootsmesse mit In-Water-Show.
Die Bootssaison an der Ostsee geht wieder los. Eine schöne Saison dann allen. Das war das Hamburger Hafenkonzert, diesmal mit dem Hafenreport. In der kommenden Woche machen wir einen Ausflug an die Elbe zu den Landungsbrücken. Da ist ja eigentlich immer Betrieb, egal zu welcher Jahreszeit. Jetzt im Frühling aber geht die Saison zwischen Brücke 1 und Brücke 10 so richtig wieder los. Wir nehmen Sie mit auf einen Bummel und gucken überall mal vorbei, von Hafenrundfahrten bis zum Beachclub, vom Fischbrötchenstand bis zur Touristinformation. Mal sehen, wen wir da so alles treffen. Zu hören dann wie immer sonntagmorgens ab 6 und nochmal ab 19 Uhr bei NDR 90,3 oder online im Hafenkonzert Podcast. Zu finden in der NDR Hamburg App, bei ARD Sounds oder unter ndr.de/Hafenkonzert. Für heute tschüss und bis bald. Ich bin Petra Vollquarzen.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.